Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Heute mit einem Studio-Talk. Mein Name ist Ulrich Hägele. Meine Gäste sind heute die beiden Künstlerinnen Eva Paulitsch und Uta Weyrich. Sie sammeln seit nunmehr 10 Jahren Handyvideos auf der Straße sozusagen. Die beiden sind aktuell in Tübingen im Rahmen des Kooperationsprojekts im Masterstudiengang Medienwissenschaft hier an der Uni. Gemeinsam mit den Studierenden und mit Unterstützung des Fachbereichs Kunst und Kultur der Stadt arbeiten sie an dem Projekt Uns gehört die Stadt, Ausrufezeichen. Eva Paulitsch, Uta Weyrich, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
In der nächsten Stunde unterhalten wir uns über die Videokunst der Straße und warum es wichtig ist, sie zu sammeln. Es wird um das Tübinger Projekt gehen, um Uns gehört die Stadt. Und wir werden natürlich auch etwas über den künstlerischen Werdegang der beiden erfahren. Zunächst ein bisschen Britpop, Benjamin Clementine und London.
Sits in the back of this grey caravan. Tomorrow he'll probably jump in Parisian metro barriers with a bottle in his hands. Sparkling, sparkling water mixed with peaches and rum. Honestly, I don't drink, but if I did, this would be my favorite punch. He said, Woke out the door with her. See everyone dressed in black, the classes seem too far to fetch. She said, look at you, the game is over. Your cup is full, stop praying for more exposure. It is obvious that you're trying, dubious, stop or you die here. You're pretending, but no one is buying. London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is all in you. Why are you denying the truth? I might be boring you, he said. Although not clear as the morning dew. Though my preferred way are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming. History will be made today is written boldly on his face. So clear you could hardly miss it. You could hardly miss it. For transcending the barriers of yesterday was and is the dream. On a road where Cleopatra comes and goes like fishes caught in ponds, then thrown back for fun. She said, look at you, just pick a fleet. Your cup is full, what have you not yet? Achieve, it is obvious that you're trying. Dubious, stop or you die. You're pretending, but no one is buying. London, London, London is calling you. What are you waiting for? What are you searching for? London, London, London is on. I might be boring you, he said. Although it's not clear as the morning dew. Though my preferred ways are not happening, I won't underestimate who I am capable of becoming.
Mm. Benjamin Clementine und London, hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio sind die Videokünstlerinnen Uta Weirich und Eva Paulitsch. Uta Weirich, wie seid ihr denn ausgerechnet darauf gekommen, Videos zu sammeln? Das war ja vor genau oder vor ungefähr 10 Jahren.
Ja, da ging eigentlich ein anderes Projekt voran. Wir waren eingeladen, von der Stadt Fellbach ein Fotoprojekt zu machen. Also es sollte eine Fotoausstellung entstehen über Fellbacher mit migrantischem Hintergrund. Und das hat uns gereizt, das haben wir angenommen. Und da war für uns aber dann erstmal die Frage, was interessiert uns daran? Und wir haben dann schnell gemerkt, uns interessiert nicht die stereotype Migrationsgeschichte, die ja auch doch sich wiederholt, sondern uns war dann ziemlich schnell klar, was ist tatsächlich hier Bestand? Und dann sind wir durch Fellbach gelaufen, sind richtig eingetaucht und daraus sind verschiedene Tools entstanden und auch da haben wir gemerkt, wir wollen eigentlich nichts zeigen, sondern wir wollen durch eine Arbeit Impulse setzen, dass eigentlich der Betrachter mehr das als Spiegel für sich sieht und dann viel mehr über sich selber nachdenkt. Und so sind Interviews entstanden und Fotoserien von Ladenbesitzern und auch da hat der Fellbacher gemerkt, eigentlich für sich, gehe ich in die Läden oder gehe ich gar nicht in die Läden? Und aber nach dem Jahr, das ging ein ganzes Jahr, das Projekt, haben wir gemerkt, dass eigentlich das alles Ältere waren, Migranten der ersten Generation und die Jugendlichen kamen eigentlich gar nicht zu Wort.
Man könnte ja dieses Vorgehen als ethnografisch bezeichnen. Also ihr habt euer Ohr ganz, ganz nah an den Menschen, kann man sagen, Eva Paulitsch. Wie habt ihr euch denn da kennengelernt? Habt ihr euch bei dem Projekt dann damals kennengelernt oder wie kam das?
Wir haben beide an der Kunstakademie in Stuttgart studiert, allerdings etwas zeitversetzt und wir sind zu einem gemeinsamen Ausstellungsprojekt, das klassenübergreifend war, haben wir uns das erste Mal eigentlich so in unserer Arbeit kennengelernt und haben da dann festgestellt, oh, da gibt es ja viele Ähnlichkeiten, auf Phänomene zu schauen, auf Alltagssituationen.
Welche zum Beispiel?
Wir hatten zum Beispiel ein Projekt gemeinsam gemacht, wo es um Hausmeister ging. Also im Grunde Hausmeister, die aber auch in ihrem Objekt leben. Das heißt also wirklich, wie gehe ich damit um, dass ich tagtäglich irgendwie wie die Feuerwehr im Einsatz sein muss, wie grenze ich mich ab und ja, so Menschen, Begegnungen, wir sagen ja auch immer, dass das Atelier quasi auf der Straße für uns ist. Das ist unsere Gemeinsamkeit, Begegnungen mit Menschen und Phänomene, Alltagsphänomenen hinterher spüren.
Wie muss man sich das dann vorstellen, Hausmeister, da gibt es immer so Vorurteile, also Blockwart und so. Es gibt aber auch ganz nette Hausmeister, wir hatten welche in der Schule. Wie geht ihr daran, mit Pinsel und Farbe oder mit der Kamera? Oder?
Ja, unsere künstlerischen Materialien sind einmal unsere Sprache, die Begegnung mit Menschen, die uns nicht nur sehr viel Spaß macht, sondern wo wir, glaube ich, beide auch ein sehr gutes Gespür für Situationen haben, wo wir Menschen wo rauslocken können, Vertrauen entwickeln können. Und es ist dann die Aufzeichnung mit also Video oder es ist eben, also bei den Hausmeistern war es eine Audioarbeit gewesen, wo wir halt dann bewaffnet mit dem Material uns auf die Suche machen nach geeigneten Protagonisten.
Und die habt ihr gefilmt und habt ihr Interview gemacht und das muss man ja dann hinterher dann schneiden, das Material. Und wie wurde das dann oder wie präsentiert ihr das dann in dem Kontext?
Also in dem Fall war das so, dass das eine Audiokollage war, die, was nämlich auch ein etwas ist, was uns sehr reizt, ist, wie begegnen die Besucherinnen und Besucher unseren Arbeiten. Und da lassen wir uns eigentlich auch immer was einfallen. In dem Fall war das so, dass es im Eingangsbereich dieses Ausstellungsgebäudes war und man wurde durch einen Bewegungsmelder unvermittelt in teilweise ganz polarisierende, in Richtung Blockwart gehende Aussagen konfrontiert, teilweise aber einfach auch sehr persönliche Probleme, die man als Hausmeister irgendwie hat, die man vielleicht jetzt gar nicht so als Bewohner eines Hauses irgendwie, man sieht dann vielleicht gar nicht die Person so. Und in diesem Ambivalenzbereich hat sich das bewegt.
Uta Weirich, ihr habt, glaube ich, in Stuttgart studiert, an der AK. Lernt man denn an der AKA auch mit Videos umzugehen? Lernt man da Videokunst oder ist es nach wie vor so ein bisschen eine traditionelle Ausbildung, also diese akademische Ausbildung, wo man Aktzeichen macht, wo man Zeichnungen macht, wo man Skulpturen macht?
Also zu unserer Zeit war es noch viel klassischer, da hat sich einiges auch aufgelöst. Also die einzelnen Bereiche, es wird interdisziplinärer und die Klassen sind gemischter, es geht mehr nach Interessen der Studenten. Aber zu meiner Zeit, ich bin in die Malereiklasse, habe ich mich beworben, habe ziemlich schnell gemerkt, dass die Malerei doch nicht mein Ding ist. Und es war dann doch ein sehr eigener, schwieriger Weg, um dann so seine eigene Form zu finden, die jetzt nicht gerade Malerei ist.
Und wie habt ihr euch diese technischen Voraussetzungen angeeignet?
Im Grund geht's gar nicht um die technischen Voraussetzungen. Also uns treibt was um. Eben, wie die Eva auch gesagt hat, ein gesellschaftliches Phänomen, dem spüren wir nach. Und da steht eigentlich die Begegnung und der kommunikative Prozess. Das ist so das Bildhauerische, wenn man jetzt in klassischen Begrifflichkeiten reden will. Und dann kommt die künstlerische Transformation. Und da haben wir überhaupt nicht den Ehrgeiz oder das ist gar nicht in unserem Interesse, dann das bis zum Schluss alles selbst zu machen. Sondern da holen wir uns auch immer wieder, suchen wir Kooperationspartner von speziellen Bereichen, Spezialisten eigentlich, die dann auch für uns oder mit uns gemeinsam Umsetzungen machen. Und das ist auch das Schöne. Die sind dann für uns keine Dienstleister, sondern das sind wirkliche Kooperationspartner, die über ihr Wissen dann auch nochmal so einen eigenen Blick drauf werfen.
Nun hat es ja relativ lang gedauert, bis der Film an sich, die Fotografie, aber auch die Videokunst so in der Kunstgeschichte angekommen sind. Also ich denke, die ersten Videos sind ja erst in den 60er Jahren entstanden. Da gibt es dieses berühmte Video von Bob Dylan, Subterranean Homesick Blues, dann die Beatles mit Strawberry Fields Forever und dann der berühmte Film Yellow Submarine aus dem Jahr, glaube ich, 1968. Haben euch denn diese berühmten Beispiele künstlerischer Videotechnik beziehungsweise diese Clips, hat euch das inspiriert? Oder habt ihr gesagt, nee, wir machen jetzt was ganz anderes? Eva?
Ich glaube, das, was uns umtreibt, ist eigentlich eher dem Plural von Kultur Räume zu geben. Und der Plural ist für uns einfach eher der, dass wir sehen, also wie jetzt bei unserem Handyvideoprojekt, Jugendliche haben wahre Schätze auf ihren Handys. Das sind ganz tolle Videos, die erstmal vielleicht banal und gar nicht interessant sind, aber in der Zusammenstellung und in der Verarbeitung ergeben sie einfach ein ganz tolles Bild von unserer Gesellschaft. Und das beeinflusst uns eher. Also es ist das Found Footage. Es ist nicht der künstlerische Umgang mit dem Video, sondern Räume zu schaffen, wo Videos von der Straße einen Platz letztendlich haben.
Die Stuttgarter Band Gomo Park mit Lavage Chiari hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast bei mir im Studio sind heute die Videokünstlerinnen Uta Weirich und Eva Paulic. Uta Weirich, ihr sammelt jetzt seit nunmehr 10 Jahren Videos. Wie seid ihr denn da vorgegangen, jetzt nochmal von Anfang an?
Also als wir dann nochmal ein Projekt gestartet haben in Fellbach, wo es wirklich um die Lebenswelten von Jugendlichen mit migrantischem Hintergrund ging, haben wir festgestellt, das war auch wieder so eine Beobachtung im öffentlichen Raum, dass die Jugendlichen ganz oft zusammenstehen mit Handys in der Hand, Händen sich was zeigen.
Damals gab es ja eigentlich nur keine Smartphones.
Ja.
Es waren normale,
es waren
alte Handys im Prinzip.
Und bei der Ausstellung, die es dann gab, waren eigentlich auch viel mehr Fotos noch dabei. Aber wir haben gemerkt, dass das eigentlich für die Jugendlichen auch so ein bisschen eine Kompensation von Sprache war. Man muss gar nicht so viel erzählen. Man zeigt sich das Video oder man zeigt sich das Foto und der andere weiß sofort, wer auf der Party mit drauf war. Und das hat uns sehr interessiert. Und dann kam für uns so das Interesse, da eine Porträtreihe oder so eine Foto- oder Videoreihe zu starten, und sind dann auf die Jugendlichen zugegangen und haben sie gefragt, ob sie uns überhaupt das Material zeigen und ob sie bereit sind, uns das auch zu geben.
Was heißt auf die Jugendlichen zugegangen? Ich meine, ihr kommt jetzt, glaube ich, nicht so aus Fellbach, also sprich, man muss ja dann wissen, wo sich die Leute, also die jungen Menschen, die Jugendlichen aufhalten. Wie kommt man daran?
Das ist so das Eintauchen in die Stadt, dass wir unterwegs sind, wir sehen, welche stehen, und das ist vielleicht auch unsere Stärke, dass wir nicht so Berührungsängste haben. Wir gehen dann zu und fangen an, uns zu unterhalten, und man merkt natürlich schon so die Irritation, was wollen die zwei Frauen von uns, und damals haben wir auch noch wie eine Art Brücke gebraucht. Das heißt, wir haben ja auch Interviews gemacht, wir hatten so ein Puschelmikro dabei und wir hatten einen Laptop dabei. Und da war eigentlich so, der Beginn der Unterhaltung drehte sich dann ganz oft auch um das Equipment. Oh, stark, was habt ihr da dabei? Und gegen später, als wir weitergesammelt haben, haben wir das dann zum Beispiel auch gar nicht mehr gebraucht. Da war dann die direkte Anrede und ja.
Sind es dann eher männliche Jugendliche oder sind es auch Mädchen, die da, oder Frauen, die da dabei sind? Wie ist das Verhältnis so, Eva?
Nachdem wir eigentlich gar keine Statistik führen und
rein so
vom Gefühl her, ist es ziemlich Hälfte-Hälfte.
Und ist es denn einfacher, gut, das könnt ihr wahrscheinlich nicht beurteilen, aber ist es einfacher, als Frau dann auf die Menschen zuzugehen? Hattet ihr den Eindruck, dass es leichter ist oder dass ihr da...
Fehlt natürlich auch der Vergleich, ja. Aber im Grunde ist es, es gibt Tage, da sind wir unterwegs und wir werden keinen einzigen Film irgendwie bekommen, kein einziges Video, weil klar ist, wir schaffen nicht die Ansprache, es passt der Flow einfach nicht. Und dann gibt es Tage oder Abende, wo wir ganz, ganz viele Videos bekommen, wo wir umringt sind von Jugendlichen, die teilweise dann noch unsere Multiplikatoren sind und selber noch Videos irgendwie von anderen Jugendlichen holen. Es ist wirklich die Tagesverfassung.
Und gibt es denn manchmal Probleme vor Ort? Also du hast gerade gesagt, dass manchmal keine Videos zu sammeln sind. Welche Faktoren sind da dafür verantwortlich?
Es hängt sehr viel ja von unserer Stimmung letztendlich ab. Also was für eine Lockerheit haben wir? Wie schlagfertig sind wir auch, wenn wir auf Gruppen von Jugendlichen kommen, die erstmal ja mit uns nichts zu tun haben wollen? Also wie schaffen wir das, da einen Witz irgendwie reinzubringen? Sie dafür zu begeistern, was wir machen, den Spirit unseres Projekts irgendwie, weil sie geben uns ein ganz persönliches Video. Und da ist es ganz wichtig, dass da ein Vertrauen da ist und dass wir zwei authentisch rüberkommen.
Habt ihr denn dann auch vor Ort dann irgendwie so Jugendarbeiter von der Stadt oder von den Gemeinden, die ihr dann zuerst ansprecht? Oder wäre das eher kontraproduktiv?
Das kommt auf das Projekt oder auf die Projektstruktur drauf an. Manchmal ist es so, dass wir sind auch schon mit Streetworkern durch Pforzheim zum Beispiel gezogen, die für uns eine ganz tolle Brücke waren. Wir hätten gar nicht mit den Jugendlichen, wir wären nie in Kontakt mit den Jugendlichen gekommen. Und oft ist es aber so, dass wir einfach mal starten und Jugendliche uns eigentlich ihre eigene ihren eigenen Stadtplan mitteilen, denn sie halten sich ja nicht an den üblichen Orten auf, sondern es ist vielleicht die Parkbank am Friedhof, der der Treffpunkt ist oder das bestimmte, keine Ahnung.
Oder der Friedhof selber vielleicht.
Genau.
Ich glaube auch, dass das ganz entscheidend ist, dass die Jugendlichen nicht uns aufsuchen, um uns was zu geben, sondern wir suchen die Jugendlichen auf. Das heißt, wir beschreiten deren Terrain, wo die sich aufhalten, ob das jetzt die Skaterbahn ist oder am McDonald's. Das heißt, die sind in ihrem vertrauten Terrain, wir kommen dazu und dann merken sie eigentlich ziemlich schnell, wir haben Interesse an was, was sie besitzen, dem sie aber überhaupt gar keine Wertigkeit geben. Für die sind die Filme ja nebenbei gedreht, sind halt auf dem Handy drauf und das ist ja auch das für uns das Interessante. Wir wollen keine YouTube-Filmchen, die die Jugendlichen schon so toll finden und selbst irgendwie irgendwo hochgestellt haben, sondern uns interessiert ja genau das Alltagsarchiv. Die Filme, die sie eigentlich vielleicht sogar gar niemand zeigen und auf die Filme sprechen wir die Jugendlichen an, indem wir sagen, hey, hast du einen Videofilm, den du uns schenken willst? Und dann, schenken. Also es passieren ganz viele Irritationen. Und dann merken sie eigentlich schon sehr schnell, dass da ein echtes Interesse da ist an ihr Material, das sehr authentisch ist. Und das ist auch das Interessante für uns.
Was filmen die denn dann? Also das ist ja im Prinzip die interessante Frage. Sind das Katzenvideos oder filmen sie sich selber? Oder wie würdet ihr diese Filme charakterisieren, Eva?
Sie filmen ihr Leben und alles, was ihr Lebensumfeld für sie wichtig erscheint. Und das sind Katzenvideos, das sind Partyvideos, das sind Karaoke-Videos, das sind winzige Beobachtungen des Alltags, wo man gar nicht weiß, warum wurde das jetzt gefilmt, diese Szene. Und dieses Konglomerat, das macht's interessant.
Gibt's denn dann auch so prekäre Videos, die ihr gefunden habt, also wo man dann vielleicht auch mal sowas mit Gewalt sieht oder sexualisiert oder wie auch immer, Uta?
Im Grund sagen wir den Jugendlichen, dass es selbstgedrehte Videos sein sollen. Und damit scheiden schon mal eine ganz große Menge von Videos aus, die rumgereicht werden, wo man gar nicht mehr weiß, wer überhaupt der Autor war. Und von daher sind es eigentlich eher Videos, die ambivalente Situationen zeigen. Also das kann sein, einer wird durchgekitzelt, wo man sich schon fragt, ist das jetzt ein Lustkitzeln oder ist das wirklich auch leicht eine Quälerei dabei? Aber genau die Ambivalenz ist für uns auch spannend und interessant. Es sind die an der Grenze entlang wandernde Filme und vor allem, das sind wie Tagebucheinträge. Sie sind privat, sie sind authentisch, ohne erstmal primär einen Gestaltungswillen zu haben. Und das ist eigentlich für uns das Besondere und Interessante.
Wie haben sich denn jetzt die Machart der Filme in den letzten 10 Jahren verändert? Ich meine, da hat es ja technische Neuerungen gegeben. Ja. Smartphone haben wir schon angesprochen, aber mit den Smartphones kann man heute ja viel mehr machen, als man vor 10 Jahren machen konnte, als die aufgekommen sind, Eva.
Ja, das ist auch der Grund, warum wir unsere Sammlung öffnen, beziehungsweise unser Handy-Video-Sammeln in Städten jetzt mit 10 Jahren beschließen werden. Denn wir sammeln ja wirkliche Rohfilme, die nicht bearbeitet sind, die keinen Filter haben. Momentan gibt es ja auf Instagram wieder so eine Hashtag NoFilter, also dass man wirklich versucht, keinen Filter mehr anzuwenden. Und das ist die Entwicklung eigentlich, die vom Format natürlich auch hat sich was verändert, 4:3, immer größer letztendlich sind die Videos geworden, aber eben auch, dass mehr und mehr Filter dazugekommen sind, die natürlich diesen Tagebucheintrag, diese kurze Videoskizze verfälschen.
Also es ist nicht mehr so authentisch?
Ja, es ist für die Jugendlichen trotzdem authentisch, aber für uns nicht. Es ist nicht das Material, das uns primär interessiert.
Vielen Dank soweit, Uta Weirich und Eva Paulitsch. Nachher sprechen wir über die Kunst, Handyvideos künstlerisch zu präsentieren und welche Orte, welche technischen Möglichkeiten dafür in Frage kommen. We'll be right back.
say, tell no Satan, I believe it's time to go. Me and the devil walking side by side. Me and the devil walking side by side. And I'm going to see my woman till I get satisfied. She said you don't see why that you were
Micro Europa.
Micro Europa.
Thank you.
das Tide and Trickle Trio mit Yolanda hier bei Radio Mikroeuropa auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast im Studio die Videokünstlerinnen Uta Weirich und Eva Paulitsch. Videos zu sammeln ist das eine, das andere sind Konzepte für die Präsentationen. Uta, wie geht ihr da vor? Wie macht ihr das?
Also das eine, was wahnsinnig faszinierend ist, ist, dass wenn man einen Film rauspickt, den nimmt und sich auf dem Display von einem Jugendlichen anguckt und genau den gleichen Film nimmt, in musealen Kontext zeigt, der Film verändert sich komplett, weil man den mit ganz anderen Augen anguckt. Man ist plötzlich Museumsbesucher und sieht den Film als Kunstwerk und plötzlich entdeckt man auch ganz andere Dinge, Nebenschauplätze, Farbigkeiten, die man so nie unter den Kriterien man so nie den Film angucken würde. Und allein das ist schon mal das Faszinierende, so ein Film, der auf der Straße gesammelt ist, den ins Museum zu bringen, da passiert schon unheimlich viel, ohne dass man überhaupt was gemacht hat.
Nun projiziert ihr die Filme ja nicht nur an eine weiße Wand, sondern ihr habt, Eva, ihr habt da so verschiedene Vorrichtungen, die zum Teil relativ kompliziert und technisch sehr anspruchsvoll sind.
Man kann es vielleicht so beschreiben, dass unsere Installationen eine Art Sichtungsmethode sind, unser Archiv lebendig und sinnlich erfahrbar zu machen. Und all das sind für uns Schlagwörter, die total wichtig sind, wie der Besucher, der Betrachter im Raum diesen Filmen begegnet. Deshalb verwenden wir oft Stoff. Deshalb machen wir sehr viele All-Over-Installationen, wo man wirklich die Videos angreifen kann, sozusagen sich denen begreifend nähern kann.
All over, das heißt, es sind zum Teil durchsichtige Glas- oder Plexiglas-Elemente, wo ihr dann über Beamer aus unterschiedlichen Richtungen dann die Filme drauf projiziert.
Wir arbeiten mit Multiscreen- und Mapping-Methoden. Wir arbeiten viel mit dem Zufall und ein Element, das ganz wichtig ist, ist der Loop. Wir wollen eigentlich diese Zeitgleichheit der Handyvideos, die alle irgendwie im Äther rumschwirren, die wir dann zufällig an diesem einen Tag bergen und in unser Archiv mit einbringen, das wollen wir eigentlich auch gerne zeigen. Das heißt, wir haben ganz selten einen Erzählstrang, was vielleicht beim klassischen Video oder Film der Fall ist, sondern durch die Loop-Situation und die Zufälligkeit können ganz andere Beziehungen letztendlich immer wieder neu zu den einzelnen Videos gezeigt werden. Also Sichtungsmethode trifft es vielleicht ganz gut.
Ihr habt ja über 2000 Videos gesammelt und euer Konzept ist ja so, also sprich, wenn ihr in Fellbach oder in Pforzheim oder auch in Klagenfurt, ihr seid ja international in verschiedenen Museen, habt ihr präsentiert, da nehmt ihr eben nicht die vor Ort gesammelten, sondern ihr nehmt immer einen Ausschnitt aus allen Filmen, die ihr gesammelt habt.
Ja, genau. Wir schöpfen aus unserem Archiv. Das ist wie so ein Circle. Wir sammeln in der Stadt, die Filme gelangen in unser Archiv und aus dem Archiv schöpfen wir für die Installationen.
Wie macht ihr denn auf diese, man kann ja sagen, das sind schon Ausstellungen eigentlich im weitesten Sinne, das sind moderne Videoausstellungen. Wie macht ihr denn auf diese Ausstellungen aufmerksam? Weil da habt ihr ja auch ganz spezielle Mittel entwickelt. Also ich denke da an die QR-Codes zum Beispiel, Eva.
Die QR-Codes, mit denen arbeiten wir seit 2009, sind das erste Mal im ZKM, haben wir die gezeigt.
In Karlsruhe?
In Karlsruhe, genau. Die Arbeit mit den QR-Codes ist entstanden, weil wir uns überlegt haben, dieser riesige Wust an Videos, wie könnten wir eine Möglichkeit schaffen, da in einen Film intim letztendlich wieder einzutauchen, den vielleicht durch das Abscannen des Codes mit dem eigenen Smartphone hat man ja das Video dann in seinem Archiv plötzlich. Also es schleicht sich so ein bisschen wieder ein, vom öffentlichen Raum in den Museumsraum wieder zurück in den eigenen quasi privaten Kontext, wo sie ja herkommen, die Videos. Und wir haben vor 3 Jahren eine Methode entwickelt, dass wir einen Code haben, der es eigentlich ermöglicht, einen Code zu haben, aber interaktiv ganz viele Videos dahinter abspielen, nacheinander abspielen lassen zu können. Und damit sind wir in den öffentlichen Raum gegangen. Es ist auch ein Anliegen von uns, Die Videos kommen von der Straße. Wir sind ganz viel im öffentlichen Raum unterwegs und wir wollen diese Videos den Städten auch wieder zurückspielen. Natürlich ist es toll, Jugendliche kommen in Kunstinstitutionen, weil sie wissen wollen, was haben die zwei eigentlich mit unseren Videos gemacht oder was
die
machen sie.
Die kommen dann wirklich ins Museum?
Teilweise kommt die Crowd dann.
Und was sagen die dann?
Das ist durchweg sehr positiv. Wir versuchen es immer so ein bisschen zu erklären, dass unsere Farben die Handyvideos sind, weil die wenigsten begegnen zeitgenössischer Kunst. Und zu sehen, das sind ja Inhalte, die verstehen wir, das sind unsere Inhalte eigentlich, nur anders aufbereitet, das ist schon immer faszinierend für die letztendlich auch.
Die kommen auch mit dem starken Selbstverständnis rein, einfach mit dem Interesse, jetzt wollen wir mal sehen, was die zwei aus den Videos machen. Und das ist eigentlich ganz schön, weil damit ist so eine Schwellenangst, ich gehe jetzt in eine Kunstinstitution, das spielt überhaupt gar keine Rolle, sondern das ist so, wir wollen sehen, was passiert.
Der Sound ist ja auch wichtig. Also ich denke an die Ausstellung in Klagenfurt, die ich angucken durfte. Da habt ihr im Prinzip gar keine Bilder an die Wand geworfen, sondern ihr habt im Prinzip mit den Transkripten, also mit dem, was auf den Videos soundmäßig drauf ist, gearbeitet, Uta. Das fand ich total spannend.
Vielleicht kann man da auch nochmal weiter ausholen, weil das ist eigentlich auch ein ganz tolles Beispiel, dass es für uns gar nicht so ist. Wir machen Videokunst, wir arbeiten immer mit Kooperationspartnern zusammen. Zum Beispiel die Installationen, die sind mit Philipp Contaglada, der ein Projektionist-Experte ist, zusammen. Und so war das auch. Wir haben ein Kooperationsprojekt mit Forschern, mit empirischen Kulturwissenschaftlern zusammen gehabt und sind da auf die Transkriptions...
Das war in Zürich?
Genau, auf die Transkriptionsmethode aufmerksam geworden. Und erst da sind wir auf die Idee gekommen, diese Audiospuren, die eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung für die Jugendlichen haben, die filmen was und man hört, hey Alter, komm mal her, was ist passiert denn da? Also die sind sich gar nicht bewusst über die Audiospur und da fing zum ersten Mal für uns an, auch die Audiospur selbst an Interesse zu, also hat unsere Interesse geweckt und daraufhin haben wir diese Audiospuren alle transkribieren lassen, haben also jetzt nochmal parallel zu unserem visuellen Archiv haben wir auch so ein Audioarchiv.
Was ich ganz spannend fand, ist auch diese QR-Codes, die ihr auf so Servietten drucken lassen habt. Und die habt ihr dann in Kneipen verteilt, Eva Paulitsch.
Ja, das ist ein Projekt im Zusammenarbeit mit der Kunsthalle Göppingen gewesen. Es ging darum, Kunst am Bau, Kunst im öffentlichen Raum, wie sieht die heute aus? Fragezeichen. Und der Leiter der Kunsthalle Göppingen, Werner Meyer, den treibt das schon sehr lange rum und hat uns eingeladen, eine Arbeit zu entwickeln. Und so kamen wir auf die Idee, Servietten zu drucken, so viel Einwohner Göppingen hat, also ein paar Tausend, 40.000 ungefähr. Und die haben wir dann verteilt in der Stadt. So wurde der Eisdielenbesitzer, wurde temporärer Kinobetreiber oder der Würstelbudenbesitzer ist dann eben auch Kinobetreiber geworden.
Wenn man auf die Serviette mit dem Smartphone geklickt hat, hat man im Prinzip einen Film abrufen können.
Genau. Wir haben eine Woche lang Kinoprogramm gemacht, die Videos, die wir aus unserem Archiv hatten, die wir in Göppingen gesammelt hatten. Und das Schöne daran ist auch, und das interessiert uns immer wieder bei der Arbeit, ist es Kunst? Ist es ein Alltagsgegenstand? Da so eine Verwischung letztendlich und eine Irritation reinzubringen. Und das hat mit den Servietten natürlich sehr gut funktioniert.
Nach der nächsten Musik sprechen wir über euer Tübinger Projekt »Uns gehört die Stadt«.
Thank you.
Die Band Two Fawning aus Portland, Oregon mit The Felt Sense hier bei Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Zu Gast bei unserem Live-Talk sind heute Uta Weirich und Eva Paulitsch. Uta und Eva, ihr seid für einige Zeit hier in Tübingen und erarbeitet mit den Masterstudierenden der Medienwissenschaft das Handyprojekt Uns gehört die Stadt. Das passiert in Zusammenarbeit und natürlich auch mit Unterstützung der Tübinger Medienwissenschaft und dem kommunalen Fachbereich Kunst und Kultur. Was muss man sich denn unter dem Projekt Uns gehört die Stadt vorstellen, Eva?
Uns gehört die Stadt ist erstmal ein mit Ausrufezeichen. Wir proklamieren, dass Jugendlichen, dass Bürgern die Stadt gehört. Dafür werden wir zusammen mit den Medienwissenschaftlern, mit den Studierenden, haben uns ein paar schöne Aktionen einfallen lassen, die an einem Aktionstag zu sehen sein werden. Das ist ein Kinokan, eine Stocherkanfahrt mit Projektion.
Der Aktionstag ist Ende Juli?
Ende Juli, genau. Die Studierenden arbeiten jetzt seit Anfang des Sommersemesters an den Konzepten und an der Ausführung, also eigentlich eine komplette Ausstellung im öffentlichen Raum. Es wird Stadtführungen geben der besonderen Art. Es werden Schaufenster bespielt werden von leerstehenden Läden. Also es ist eine ganze Palette letztendlich, auf die sich die Tübinger Bürger freuen dürfen. Ausgangspunkt ist unser Archiv, unser Mobile Video Archive, das heißt unsere Handyvideos.
Da hat ja eigentlich im Prinzip jeder Zugriff drauf. Ja, also wenn man sich da dafür interessiert, kann man auf eure Homepage gehen.
Genau, unsere kompletten Videos sind unter pw-video.com einsichtbar und alle unsere Aktivitäten sind auch unter Facebook Mobile Video Archive auch zu verfolgen. Und die Studierenden, das ist für uns auch total spannend zu sehen, welchen Zugang, welche Sichtungsmethoden, wie schauen die auf unsere Videos, die wir gesammelt haben, auf unser Archiv. Und da sind wir total gespannt, wie das...
Wie gehen die Studierenden damit um, Uta?
Also das ist natürlich auch erstmal ein ganzer Bereich, der jetzt vielleicht nicht so in ihrem Feld liegt, auch selbst gar nicht mehr so Handy-Video-Filmer sind. Wir haben angefangen mit einem Workshop, wo wir auch unsere künstlerische Arbeit vorgestellt haben und haben dann auch mit den Studierenden gleich ein Projekt gemacht, damit sie auch unsere Methode so ein bisschen kennenlernen.
Was war das genau?
Wir haben den Studierenden die Aufgabe gegeben, in öffentlichen Raum zu ziehen und Jugendliche zu porträtieren mit einem Hashtag, der ihre Befindlichkeit, ihr Gefühl zu Tübingen, was ihnen eingefallen ist. Das heißt, sie mussten wie wir auf eine andere Gruppe von Leuten zugehen, sie kontaktieren und für eine Idee gewinnen.
Das Ergebnis waren, glaube ich, 65 Fotografien, die gesammelt wurden an diesem Wochenende. Was passiert jetzt mit den Fotos?
Wir arbeiten ja auch mit dem Kulturamt zusammen und wir werden morgen noch ein Künstlerinnengespräch im Rathaus selbst, im Ratssaal führen mit Schülern aus der Geschwister Scholl aus dem Gymnasium und werden dann, und das ist auch ganz schön, dass eigentlich die Schüler jetzt den Ratssaal okkupieren, wo ganz viele Entscheidungen getroffen werden. Jetzt sitzen die drin, es wird über Kunst geredet, die schwärmen aus, sammeln auch Hashtag-Porträts von Jugendlichen und diese Porträtserie, die wird Ende Juli 3 Wochen lang dann auch aus dem Rathaus rausprojiziert werden.
Nun gibt es ja, glaube ich, noch einen Teilbereich im Projekt. Shirin Neshat, die ganz berühmte, glaube ich, iranische Fotokünstlerin, ist derzeit in der Kunsthalle zu sehen. Und zwei Studentinnen haben sich das angeschaut und wollen diese Shirin Neshat-Geschichte in die Stadt transformieren. Wie wollen Sie das machen? Ich finde es ganz hochinteressant.
Ja, die zwei machen das auf eine ganz spannende Art und Weise, indem sie eine mobile Projektion eigentlich machen, die an dem Aktionstag auch so aussehen wird, dass sie mit einem kleinen Kasten, der die Projektion eigentlich so ein bisschen verschattet oder Licht gibt, durch die Straßen ziehen werden und Leute bitten werden, ihre Hand auszustrecken unter dieses Kästchen zu halten und es wird auf deren Hände, auf den Bürgern, Passanten, werden Porträts letztendlich projiziert werden. Das heißt, man nimmt wirklich so eine Projektion für einen ganz kurzen Zeitraum, nimmt man für sich auf, kann die eigene Projektionsfläche sind die Hände und dann wird man wieder entlassen und geht weiter.
Nun habt ihr beschlossen, dieses wunderbare Videoarchiv jetzt zu schließen nach 10 Jahren. Du schüttelst den Kopf?
Ja,
ja?
Ich schüttel den Kopf, weil wir haben die Sammlung, das Sammeln haben wir beschlossen. Aber wir,
zu schließen.
Genau, aber wir öffnen unser Archiv. Momentan ist es so, dass dieses Archiv war für uns unser künstlerisches Material. Es war öffentlich auf unserer Internetseite, aber uns treibt wirklich die Frage rum, wen interessiert diese Dekade an Handyvideos, diese wirklich der Sichtweise der Digital Native, dieses Spiegelbild unserer Gesellschaft.
Man sieht da zum Beispiel auch in den letzten 2 Jahren sehr, sehr viele Migranten-Videos. Ja. Das Thema haben wir noch gar nicht angesprochen.
Ja, wir sind im öffentlichen Raum unterwegs und es sind ganz viele geflüchtete Jugendliche, auf die wir natürlich stoßen, die dann ihre Geschichte zeigen. Das sind dann Videos, die auf dem Boot nach Griechenland entstanden sind. Das sind Videos aus den Lagern aus Ungarn. Und die mischen sich und reihen sich ein, ganz hierarchisch, unhierarchisch, demokratisch, neben Videos, die wir sammeln von vielleicht Tübinger Gymnasiasten oder so.
Die sowas überhaupt noch nie gesehen haben, Flucht und Vertreibung.
Die einfach die Erfahrung nicht gemacht haben, genau. Und deshalb, mir ist es immer ganz wichtig zu sagen, dass das Archiv geöffnet wird. Also wir streben an, dem ZKM unser Archiv zu übergeben.
In Karlsruhe.
Genau, weil wir einfach finden, das ist der richtige Ort. Ja, wir sind gespannt, wer das als Forschungsgegenstand letztendlich noch interessant findet.
Das ist so ein kleines Zeitdokument von zufällig zusammengereihten Videos. Wenn wir Tage später gelaufen wären, wären wieder ganz andere Videos in diesem Archiv. Und das ist eigentlich auch das Schöne. Es sind 10 Jahre zufällig zusammengekommener Filme, ein Konglomerat. Und jeder, der das anguckt, ob das ein Jugendlicher ist, der das in 10 Jahren anguckt und ihm auffällt, was war das für eine Mode, was waren das für Begrüßungsrituale, so ist es eigentlich auch für jede unterschiedliche Peer Group oder für jeden Spezialisten, der das mit einem ganz unterschiedlichen Blickwinkel anguckt, ist es eigentlich so, ja, so ein kleiner Schatz von 10 Jahren.
Wie geht's bei euch persönlich weiter? Arbeitet ihr weiter zusammen oder geht ihr jetzt getrennte Wege, wie man so sagt?
Wir werden dieses Jahr noch ein berauschendes Fest feiern, um unsere Zusammenarbeit zu beenden. Und
und machen Eva? Uns auf den Weg was Neues letztendlich. Und werden wir sehen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr hier im Studio wart. Damit geht unser Mikro-Europa-Live-Talk hier auf der Wüstenwelle zu Ende. Zu Gast bei mir im Studio waren heute die Videokünstlerinnen Eva Paulitsch und Uta Weirich. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank.
Ja, wir bedanken uns auch. Das ist eigentlich ein schöner Abschluss von so einem Projekt, wenn das nochmal in so einem Radiobeitrag dann zusammenkommt und dargestellt wird.
Denke ich auch. An den Reglern saß heute Clemens Dursch. Schaut auch mal auf unsere Homepage vorbei unter www.mikroeuropa.de. Alle bisherigen Sendungen gibt's zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.